What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim. Located at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of our six pools on three different levels for a perfect view of our massive screen. Plenty of seating options from cozy day beds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.
Click and Rush Episode 41. Ich bin @Uli Hebel auf X, Instagram und Blue Sky.
Ich bin @Joachim Hebel auch auf denselben Portalen plus, jetzt weiß ich jetzt mal wieder nicht, wie der Quatsch heißt, Threads, glaube ich.
Es ist die 41. und letzte Folge der Saison 2023-2024 und wir enden mit einer kleinen Tradition. Ich glaube, im dritten Jahr darf man es schon Tradition nennen, muss man wahrscheinlich, und so wollen wir es tun. 16 Kategorien haben wir euch auf sky.de zur Abstimmung gestellt, haben recht viele mitgemacht. Vielen Dank dafür. Wir haben es jetzt runde 1,5 Tage laufen lassen und geben jetzt unseren Senf dazu und bleiben natürlich innerhalb der Diskussion dann, klar, hätte man auch andere Namen nennen können, etc., etc., versuchen vorher vielleicht einmal kurz zu erklären, warum, welche Kategorie und welchen, sagen wir mal, grob Regeln das Ganze folgt bei uns jetzt, warum wir uns wie entscheiden und so weiter und so weiter. Vorneweg möchte ich eine Sache nur sagen, es muss halt so sein, ich kann jetzt nicht 16 Nominees aufmachen für jede Kategorie. Zum ersten, weil ich mich sonst tot recherchiert hätte. Zum zweiten, weil irgendwann das Ganze ja dann auch nicht mehr übersichtlich ist. Und dann, das weiß man ja auch bei so Umfragen, dann brechen einfach die Menschen ab, wenn sie halt sehen, ja, ich will jetzt nicht erstmal hier 16 Namen lesen, bevor ich dann irgendeine Auswahl treffe. Dass jetzt vielleicht nicht jeder Einzelne mit dabei ist. Ein paar Zuschriften haben wir schon bekommen. Wie könnt ihr es wagen, Spieler X oder Spieler Y entweder drin zu haben bei den 2, 3 negativeren Kategorien oder aber nicht bei denen, wo ihr euch gewünscht hättet, dass sie drin sind. Seht's uns bitte nach. Vielleicht gibt's ein paar honorable mentions. Aber das sollte man, glaube ich, einmal vorne wegschicken. Willst du auch noch irgendein Disclaimer setzen, bevor wir uns unbeliebt machen?
Uli ist schuld. Nein, Schwan. Uli hat da vollkommen recht. Es ist einfach schwierig, da immer. Ich habe ja schon gestern dann ein paar Nachrichten bekommen. Ja, warum ist der nicht dabei? Wie gesagt, irgendjemand muss es entscheiden. Wir haben uns dafür entschieden. Man kann es nicht jedem recht machen, aber wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen. Wir tun das, weil wir ein absolut reines Gewissen haben. Und deswegen haben wir diese Spieler so gewählt, wie wir sie gewählt haben. Beziehungsweise Uli hat sie gewählt im Austausch mit der Redaktion so.
Genau, und jetzt starten wir. Ich gebe euch dann jeweils den Prozentsatz, der zum Zeitpunkt der Aufnahme richtig ist, der dann ja in etwa wahrscheinlich schon abbildet, wie ihr es gesehen habt. Und der Podcast ist aber ja in erster Linie dazu da, damit wir das sagen, was wir denken, das korrekt ist oder aber auch nicht. Oder vielleicht schimpfen wir auch ein ums andere Mal über den Award als solches.
16 oder Kategorien. Über euch.
Ja, das ist selbstverständlich. 16 Kategorien haben wir und wir gehen jetzt der Reihe nach durch, erzählen vielleicht auch noch das ein oder andere drüber und müssen uns dann wahrscheinlich vor allen Dingen rechtfertigen. 4 Spieler haben wir zur Auswahl gestellt für den Award Spieler der Saison. Ihr wisst ja, Phil Foden ist es ganz offiziell geworden. Der steht natürlich bei uns mit drauf. Declan Rice habe ich mal ausgesucht, Cole Palmer und einen zweiten von Manchester City, und da habe ich mich schon schwer getan, ehrlicherweise, aber Rodri ist drauf und es ist zum Beispiel kein Ollie Watkins drauf und da habe ich echt lange überlegt, aber wen kann ich rausnehmen, lasse ich Palmer raus, der aber, glaube ich, individuell so überragend war, dass er draufstehen muss. Kann man auch sagen, Ollie Watkins war individuell auch überragend, aber gibt's ansonsten noch einen, den du zu den jetzt dann 4+1 genannten dazu nehmen würdest, bevor du dann deine Antwort gibst?
Also ich persönlich finde, dass die vier, die man da jetzt stehen hat, dass man mit denen auf jeden Fall leben kann, muss man klar und deutlich sagen. Ich finde, Martin Ødegaard hätte man noch mitnehmen können. War für mich einer der besten Spieler der Saison, vielleicht sogar anstelle von Rodri. Auf der einen Seite, ich schaue es auch gerade nochmal nach, die beste Durchschnittsnote der Saison hatte Rodri von allen Spielern. Dementsprechend, also ich finde, wenn hätte ich sagen, hätte ich gesagt Martin Ødegaard, weil der einfach auch wirklich herausragend war. Aber auch da ist alles in Ordnung, so wie es jetzt ist. Also ich finde, das, damit kann man auf jeden Fall leben. Watkins, Ødegaard sind die beiden, die jetzt am ehesten noch reingehörten, finde ich.
Dann wähle doch mal deinen Spieler des Jahres aus den genannten Vieren.
Ich habe auf Phil Foden geklickt.
Ja, dann können wir den Podcast ja zumachen. Vielen Dank für deine Erklärung.
Ja, ich habe auf Phil Foden geklickt. Ich habe das am Anfang der Saison gesagt, dass es sein Karrierejahr sein muss, weil so viele Spieler weg sind, weil auch ich wusste, dass Grealish, das wird nicht seine Saison. Ich habe das irgendwie im Gefühl gehabt. Und ich habe auch ziemlich schnell gemerkt, dass Guardiola auf ihn setzt. Und ich habe dann gleich in einem der ersten, ich glaube sogar im ersten Spiel gesagt, das muss seine Saison werden. Und wenn man sich das anschaut, es war seine Saison. Er war der herausragende Spieler bei Man City. Und das ist echt krass, das zu sagen. Aber ohne ihn wären sie mit Sicherheit nicht Meister geworden. Und wir reden jetzt nicht über Erling Haaland oder sonst irgendetwas. Sondern es war er, der in den großen Spielen meist da war in der Liga. Der einen richtig großen Schritt gemacht hat. Der, ich finde persönlich, das haben wir ja schon mal besprochen, noch immer nicht auf dem Niveau ist, dass er jetzt irgendwie Ballon d'Or Material wäre, aber das wird er werden. Er muss einfach jetzt sich, finde ich, noch regelmäßiger Spiele nehmen und einfach sagen, so, mir ist es jetzt egal, mit so einer kompletten Leichtigkeit und Egalität einfach Spiele übernehmen und einfach diese Brust raus und sagen, so, jetzt reicht's mir. Das macht er vereinzelt. Das macht er auch vereinzelt in Spielen. Aber so dieses typische, in jedem Spiel ist er auf jeden Fall the man. Das sehe ich noch nicht in jedem Spiel, es wird aber noch kommen, er ist noch jung, aber er hat eine herausragende Saison gespielt, der ist 24, hat 19 Tore erzielt, Assists ohne Ende, also er war Manchester und auch im letzten Spiel ja auch, also für mich war er der kompletteste Spieler. Declan Rice, vielleicht um dann abzuwägen, Declan Rice, also Rodri hatte, finde ich, eine Phase, in der war er nicht so toll, Declan Rice war in ein paar Momenten nicht da, wo ich ihn gerne gehabt hätte, ehrlich gesagt. Und Cole Palmer war halt, ja, dafür ist das Team auch, dafür war sein Team zu unbedeutend. Nicht unbedeutend, aber zu unbedeutend. Und er war manchmal auch zu sehr Ego. Das heißt aber nicht, dass es eine schlechte Saison war. Ich wäge einfach nur ab. Für mich war Phil Foden einfach der Outstanding Player dieser Saison. Es war einfach seine Saison für mich.
Ja, also ich, Palmer, würden wir das Ganze, also in die, anders. Dieser Award ist ja relativ einfach, der Spieler der Saison. Ne? Wir haben es jetzt nicht wichtigster Spieler oder wertvollster Spieler genannt oder sowas. Dann könnte man nochmal anders argumentieren. Da wäre Cole Palmer wahrscheinlich schon ziemlich hoch, weil ich schon behaupten würde, ohne den wären die nicht Sechster geworden und auch nicht Siebter und auch wahrscheinlich nicht Achter. Jetzt, es geht aber um den Spieler der Saison. Ich möchte ihn genannt haben, habe ihn aber relativ klar auf der Vier, ehrlicherweise. Und jetzt ist halt die große Frage. Mir geht es schon auch so ähnlich wie dir in der Bewertung. Auf der einen Seite ist es Rodris gefährlichste Saison gewesen.
Absolut.
In der Offensive mit großem Abstand, also auch die grundsätzlich produktivste Saison.
Auch Assists, ja,
er
genau.
hat nicht verloren, was auch einfach krass ist, dass der jetzt saisonübergreifend fast 1,5 Jahre nicht mehr verloren hat, bis dann zum FA Cup Finale, aber das zählt ja hier nicht mit rein, wir sind ja hier im Premier League Podcast. Und dann ist aber natürlich auch schwierig, wenn ich jetzt Rodri auf der Eins hätte, wenn ich sage, Declan Rice ist für mich der im Moment bessere Sechser. Das macht ja dann eigentlich in dem Sinne keinen Sinn. Außer wenn ich jetzt sagen würde, ja okay, in der Champions League und im Pokal hat mich halt dann Rice noch mehr überzeugt. Deswegen falle ich da jetzt nicht um. Und dann ist halt die Frage Foden Rice. Und da wäre Declan Rice Meister geworden, hätte ich wahrscheinlich ihn genommen. So sage ich Phil Foden, weil diese 19 Tore alle aus dem Spiel gekommen sind. Es gab dieser Moment gegen Brentford, wo er zweimal trifft, dann auch am letzten Spieltag, wo er zweimal trifft und auch zwei, dreimal ansonsten, wo er ihnen quasi den Sieg gemacht hat, deswegen bin ich in dem Fall einverstanden mit Phil Foden Tatsache und habe den ebenso gewählt oder wähle ihn jetzt. Und schau mal, wie ihr das macht, und bei euch ist es auch so, dass ihr mit 40% für Phil Foden stimmt, 29%, oh, das ist erstaunlich, Cole Palmer auf der 2, dann 21% Declan Rice und 10% haben nur Rodri. Also das wäre dann auch nach euch derjenige gewesen, den ich am ehesten hätte streichen können. Sind wir mal ehrlich, ob da jetzt Ødegaard draufsteht oder Watkins, die wären wahrscheinlich auch bei 10% minus vielleicht sogar gewesen sein. Tippe ich jetzt einfach mal. Heißt aber, da sind wir vielleicht, also es wird noch Awards geben, auch in dieser Abstimmung, wo ich finde, dass es in dieser Saison im Vergleich zu den letzten Jahren vergleichsweise leicht ist. Nicht, weil die anderen schlecht waren, sondern weil die einen so dominant waren. Und nur in Anführungszeichen 40% für einen Spieler der Saison, das finde ich schon erstaunlich. Und das ist jetzt, glaube ich, auch kein Thema, ob du hellblau oder rot magst, sondern das ist halt nicht ganz leicht zu bestimmen gewesen in dieser Saison. Das muss man auch immer sagen, der Offensivspieler kriegt ja in der Regel dann eher mal den Vorzug vor dem, ich sage jetzt mal, Defensivspieler Declan Rice, auch wenn es nicht ganz richtig ist, aber das mag dann erklären, warum der eine 20% vom anderen liegt. So, Kategorie Nummer 2. Und auch da, sage ich schon mal vorneweg, ist es enger, als ich das jetzt zunächst angenommen hätte. Der Trainer der Saison, auch das ist ja vergleichsweise leicht zu erklären. Also wer ist halt derjenige, der uns jetzt am meisten überzeugt hat? Das ist gewissermaßen der Pep Guardiola Award, weil den könnte man ihm eigentlich jedes Jahr überreichen, muss man so ehrlich sagen. Der ist natürlich drauf, Pep Guardiola als eine Wahlmöglichkeit, Manchester City ohne Emery, Aston Villa, Mikel Arteta von Arsenal und Sean Dyche von Everton. Bevor wir auch da wieder die Abstimmung machen, gibt's noch welche, die du da gerne drauf gehabt hättest, die jetzt da nicht stehen?
Also Sean Dyche habe ich mir schwer getan, ist jetzt auch übertrieben, aber ich habe dann, also der dritte war schon schwierig, Iraola vielleicht noch, dann wäre schon sehr, sehr spanisch. Ich finde, das ist schon so in Ordnung. Also was Dyche da gemacht hat, ist herausragend. Ich würde am ehesten noch Iraola nehmen, Glasner war zu kurz da, glaube ich, könnte man jetzt auch nicht unbedingt sagen. Beim Rest war alles entweder so gleich oder es gab halt so, ich sag jetzt mal, abstinkende Momente, wie Postecoglou. Also der, am Anfang, glaube ich, hätten den doch viele mit dabei gehabt, am Ende war es dann nicht mehr so. Aber ich finde es so in Ordnung, wie es ist, ist glaube ich, richtig gewählt.
Waren genau die zwei, die ich noch dastehen hatte, die ich dann aber gestrichen habe, Iraola, Postecoglou, weil Sean Dyche einfach, glaube ich, in der Saison so viel Umstände hatte, da kommen wir dann ja später auch nochmal drauf, und weil er so, so viel ganz alleine hat managen müssen, sodass ich finde, wenn du dann so frühzeitig den Klassenerhalt machst, trotz dieser Rückstände, dann ist das, also die Leistung als solche alleine hätte ihn jetzt nicht qualifiziert, so ehrlich muss man auch sein, aber gemessen an den Umständen die Leistung zu bringen, da finde ich, gehört er dann mit rein, wenn gleich auch ziemlich abgeschlagen, das kann ich auch schon mal vorneweg, auf der 4. Ihr habt auf der 1 mit 44% zum Zeitpunkt unserer Einsicht Unai Emery, auf der 2 mit 27% Mikel Arteta und dann gleich auf 14% jeweils Pep Guardiola und Sean Dyche. Also ganz schon falsch liegen wir jetzt nicht. Ich will jetzt auch mal dein Ranking haben. Wir müssen ein bisschen Spaß reinbringen in die Nummer. Wer ist die 4? Wer ist die 3? Wer ist die 2? Wer ist die 1?
Dyche, Guardiola, Arteta, natürlich Mr. Unai Emery ist die absolute Nummer 1. Also ich kann das gar nicht hoch genug bewerten. Das ist eine der, finde ich, bemerkenswerten 10 Leistungen, die überhaupt in den letzten Jahren ein Trainer hingelegt hat, finde ich persönlich, weil Aston Villa ist kein Top-4-Team eigentlich, aber er hat es zu einem Top-4-Team gemacht, er hat sich in die Champions League geführt. Das ist eine absolut brutale Leistung und hat es einfach absolut verdient, meiner Meinung nach.
Ich finde auch, also kann mich lange nicht erinnern, dass es mir so leicht gefallen ist, den Trainer der Saison zu bestimmen, weil man hat in den letzten Jahren dann oftmals sagen können, ja, aber. In dem Fall gibt es kein Aber, weil Platz 4, die Champions League Qualifikation zu holen mit einem Team, das er als Abstiegskandidaten übernommen hat und die jetzt auch nicht extrem viel dazu addiert haben in diesem Sommer. Klar, Pau Torres und so, alles gut, aber jetzt nicht irgendwie 600 Millionen in die Hand genommen haben. Und dann diese konstante Leistung entgegen meiner Voraussage zu bringen, das kann gar nicht anders sein, Unai Emery zu nehmen. Ich weiß nicht, ob... Also irgendwie würde ich schon auch Arteta auf 2 setzen wollen im Vergleich zu Guardiola. Das ist aber wahrscheinlich auch Voters Fatigue, weil man einfach Guardiola immer nennt. Ich muss schon sagen, das war dann schon ab Anfang Dezember sehr professionell, was Manchester City getan hat. Deswegen würde ich wahrscheinlich aufgrund des Ergebnisses trotzdem sagen, Guardiola minimal vor Arteta. Aber ich kann auch damit leben, wenn man es genau andersrum hat. Das sind die beiden Trainer, die aber auf 2 und 3 folgen müssen. Glaube ich auch.
Ja. Aber trotzdem, good evening für diese Saison. Es war ein wirklich, also das kannst du nicht toppen. Und ich glaube, das muss ja wirklich auch mal heraus. Also ihr könnt ja gerne nachschauen, wie viele Trainer es geschafft haben oder wie viele Mannschaften es geschafft haben, in die Big, in die Top 4 zu kommen, die nicht Big Six sind. Das ist eine herausragende Leistung. Mit dieser Mannschaft, die jetzt auch nicht über, wie du es gerade gesagt hast, die haben jetzt nicht so viel ausgegeben, dass sie jetzt nicht so so bahnbrechend Wahnsinn der Kader, dass man jetzt sagen müsste, wow, sondern er hat jeden einzelnen Spieler einfach besser gemacht, er hat das ganze Team taktisch um 13 Ligen verbessert. Also ich gebe so eine Statistiken, glaube ich, das Team, das am seltensten ins Abseits gelaufen ist, das Team, das am den Gegner am meisten ins Abseits gestellt hat, dann dazu hat er solche so Passwerte und so weiter und so fort. Dieses Team ist einfach sehr, sehr gut gecoacht in allen Werten, die man sieht. Das ist jetzt nicht das High-Pressing-Team gewesen, das musst du aber auch nicht sein, weil er die Spieler dazu nicht hat, sondern er hat erkannt, wie er mit diesem Team Erfolg hat und das nicht über die Saison hinweg, sondern in jedem einzelnen Spiel, und das hat die Saison geschaffen. Und das ist einfach wirklich bemerkenswert. Ja, es gab auch eine kleine Schwächephase, wie es bei so einer Mannschaft wahrscheinlich auch normal ist. Das ist einfach nicht City-Level, ist bei weitem nicht City-Level oder auch nicht Arsenal-Level. Und trotzdem denen jetzt nicht weit entfernt gewesen zu sein, waren ja bis Weihnachten rum eigentlich nur 3 Punkte weg oder so, nicht mal, so teilweise sogar punktgleich. Das ist wirklich absolut bemerkenswert. Und ihr könnt jetzt das mir glauben oder nicht, oder ihr könnt es jetzt so sehen wie ich oder nicht, aber schaut euch in 3 Jahren an, wie, oder 4, 5, 6, 7 Jahren an, wie vielen Mannschaften es gelingen wird, in die Top 4 reinzuspringen, die nicht Big Six sind. Und dann, glaube ich, kann man zurückblicken und sagen, aha, Unai Emery war ein Genie. Ganz einfach.
Ja, nur der Vollständigkeit halber auch. Wir haben jetzt die Plätze 5 und 6 schon genannt. Hätte natürlich auch Jürgen Klopp da sein können, dem, glaube ich, auch wenige zugetraut hätten, dass er Liverpool so abgibt. Also erstens, dass er sie abgibt, und zweitens, wie er sie abgegeben hat, nämlich bis 3, 4 Spieltage vor Schluss dabei im Meisterschaftskampf und die meisten Tabellenführungen der laufenden Saison. Ich finde schon auch, dass auch das nimmt man immer für gegeben hin, aber das wäre dann, also da möchte ich es dann nicht mehr entscheiden. Auf der 5, auf der 6, auf der 7 wäre dann wie gemischt und so weiter, das will ich dann nicht mehr entscheiden. Die ersten 4 stehen für mich relativ klar, und für mich ist aber auch, wie du, auch die Nummer 1 hat einen ziemlich weiten Abstand nach vorne, finde ich. Jetzt wird's wahrscheinlich minimal kontroverser. Das war auch die Kategorie, die jetzt kommt. Der Torwart der Saison, die euch schon im Vorfeld auch am meisten dazu animiert hat, uns zu schreiben. Nichtsdestotrotz, hier nochmal der Disclaimer. Der Torwart der Saison muss natürlich eine gewisse Anzahl an Spielen absolviert haben. Also unter der Hälfte, sorry, ist es nicht sinnvoll. Das ist nicht, also Stefan Ortega in allen Ehren, aber der hat, glaube ich, am Ende was 11 Premier League Spiele absolviert, vielleicht sind es 12, weiß ich jetzt nicht mehr genau, geht natürlich nicht. Kevin Keller hat diesmal mehr Spiele absolviert als in den Saisonen zuvor, ist aber eine klare Nummer 2, und da hätte ich dann ehrlicherweise schon Alisson noch vor ihm gehabt, geht also auch nicht. Und das heißt, das schließt das schon mal aus, und es gibt einen 5. Namen, den ich im Kopf hatte. Wenn ich das jetzt wieder so sehe, dann, ja, hätte ich vielleicht sagen können, einer ist drin, den man rausstreichen kann. Ich wollte den aber drin haben, damit wir einfach mal dessen Leistung ordentlich bewerten können, so wie es gehört. Also, jetzt aber der Reihe nach. Natürlich David Raya, Arsenal, André Onana, Manchester United. Dann haben wir Vicario von Tottenham und Martinez von Aston Villa. Jetzt machen wir es mal anders. Sagen wir mal, wen du hast.
Also ich bin jetzt wirklich total transparent. Ich habe gestern abgestimmt, habe einen Namen gewählt, den ich heute nicht mehr wählen würde. Ich habe mich für Vicario entschieden, finde es aber falsch. Für mich ist Emi Martinez der beste Torhüter der Saison gewesen. Gestern war das einfach so der Impuls, so, ah, okay, Vicario irgendwie neu, ich hatte den irgendwie als erstes im Kopf, und dann es war wirklich einfach nur so, ich habe den Namen gesehen, habe gedrückt, und dann habe ich gesehen, Martinez ist auch drauf, den habe ich echt vergessen, also wirklich so, es war einfach nur so, ja, Zweifel, also für mich war Emi Martinez der bessere Keeper, auch der, ja, war für mich der beste Torwart.
Ja, der einflussreichere, also für mich ist es auch so, die hatten jetzt keine Weltklasse-Defensive, muss man auch sagen, diese viel, viel, viel und wahrscheinlich auch zu oft zitierte Highline, er hat sie trotzdem einige Male drin gehalten, sodass ich auch Emi Martinez genommen habe, hätte, und ich sage ja auch, also auf der 2, also Vicario hätte ich auf der 3 gehabt, unter den jetzt 4 genannten. Warum? Weil David Raya einfach so oft zu Null gespielt hat und in 2024 schon nochmal angezogen hat. Etwas weniger Fehler drin gehabt hat, ein bisschen was zählt ja zu seinem Spiel dazu. Deswegen hätte ich den auf die 2 genommen und Vicario auf die 3. Was aber nicht gegen Vicario spricht, im Gegenteil, das habe ich ja auch schon mal zu Beginn der Saison gesagt, ich glaube, mit dem hat Tottenham grundsätzlich den Jackpot geknackt. Was aber nicht so heißt, dass es sofort schon absoluter MVP ist, aber der wird in Zukunft einer sein. Da bin ich mir mal ziemlich sicher, weil der so gut wie alles hat. Und Onana ist, glaube ich, der diskutabelste Fall. Also Jordan Pickford wäre der 5. Name gewesen, wenn man Onana und Pickford tauscht, gut, meinetwegen, vielleicht sogar auch Vicario statt raus und Pickford sogar noch auf die 3 schieben, auch da hätte ich mit leben können. Warum habe ich Onana drin? Zum Ersten, auch da wieder, ne, also ab 2024, der hat 6 Monate rund gebraucht, um reinzukommen. Ab 2024 hat er mir sehr gut gefallen und ohne den hätte United noch ein schlechteres Torverhältnis gehabt, zum einen. Zum anderen, die Fehler, die freilich da waren, auch zum Teil in der Premier League, auch in der Rückrunde nochmal in der Premier League, aber die Mehrheit der Fehler waren in anderen Wettbewerben. Das macht es jetzt nicht besser, aber in der Premier League hat Onana, was das reine Goalkeeping betrifft, super saubere, richtig gute Werte gehabt in einer Phase, in der United fast 18 Torschüsse pro Spiel kassiert hat und deshalb muss man das schon auch nochmal nennen und deswegen, wenn ich jetzt so wieder argumentiere, dann finde ich eigentlich sogar auch wieder okay, dass er unter den Top 4 steht.
Ja, also ich habe während der Saison und ich habe jetzt auch am Wochenende, als wir ja auf dieser auf einer Veranstaltung waren, mit Torwart-Torhütern gesprochen. Ich weiß nicht, ob die das wollen, aber wir haben zum Beispiel mit René Adler habe ich gesprochen und mit dem Torwarttrainer jetzt am Wochenende. Beide haben mir eigentlich gesagt, es gibt momentan auf der ganzen Welt keinen herausragenden Weltklasse-Torhüter, bei dem du sagst, der hat Spielstärke 95 oder sowas. Das gibt's nicht, sondern es ist momentan alles so 85er bis 88er Level. Du hast sehr gute Torhüter, aber du hast keine herausragenden Torhüter, die jetzt wirklich so unüberwindbar sind, wie es Neuer zu seinen besten Zeiten war oder zum Beispiel auch einen Buffon oder sowas in Richtung. Die gibt's momentan nicht. Das ist schon mal absoluter Disclaimer. Das heißt, alle Torhüter haben ihre Schwächen, weil es ist auch das ist meine Einschätzung, aber es ist natürlich noch eine Komponente dazugekommen. Manche Shotstopper können nicht Fußball spielen, manche fußballspielende Torhüter sind keine guten Shotstopper. Ich übertreibe jetzt, aber ihr versteht, was ich meine. Das gesamte Paket haben wenige bis gar keine Torhüter eigentlich. Oder sie waren lange verletzt oder sind nicht mehr die Jüngsten. Manuel Neuer zum Beispiel, ja. Aber ihr versteht, was ich meine. Das ist mal die absolute Grundlage. Das heißt, wenn man von daran hergeht, David Raya hat endlos viele Fehler gemacht zu Beginn, die waren richtig laut. Die waren richtig, richtig, richtig laut. Ja, er ist 2024 besser geworden, da ist die Abwehr aber auch besser geworden. Seine Abwehrwerte dann auch, aber ich habe noch immer Situationen gesehen, in denen ich von ihm nicht überzeugt bin. Und ich sage dir auch nach wie vor, und das sagen mir auch viele Leute, mit denen ich drüber gesprochen habe, auch Torhüter, ein Elite-Torwart, ein Champions-League-Sieger-Torhüter wird David Raya nicht. Kann sein, dass er vielleicht mal in einem Champions-League-Sieger-Team ist, aber er ist kein absolutes Obermaterial, um zu sagen, das wird mal der beste Torhüter der Welt. Das ist er nicht. Dafür ist er zu klein, dafür ist er in der Strafraumbeherrschung einfach, finde ich persönlich, nicht gut genug und dafür ist er in der Risikobewertung auch nicht gut genug. Deswegen, am Ende brauchen wir nicht reden, er hat sich gefangen, ist besser geworden, alles in Ordnung. Okay, war am Ende, würde ich sagen, eine gute Saison, die Fehler sind weniger geworden, sie liegen lange zurück, das habe ich im Spiel auch mal gesagt. Ja, es waren Fehler, aber trotzdem, diese Fehler überschatten schon. Deswegen, für mich nicht. André Onana, kann man ungefähr sagen dasselbe. Auch da, ja, es war ein Fehler. Ja, es war am Schluss nochmal ziemlich lauter dabei. Aber dazwischen war lange Zeit nicht. Und die Shot-Stopping-Werte, wie du es gesagt hast, überragend. Vicario hat mir das beste All-Around-Game gezeigt. Das muss ich sagen, das war wirklich All-Around das allerbeste, was ich gesehen habe von ihm. Aber auch da, ja, es waren ein paar Fehlerchen dabei, jetzt nichts Großartiges und er war am Anfang viel, viel besser als am Schluss. Der hat am Schluss eher leicht abgebaut, was aber wiederum auch auf die Abwehr zurückzuführen ist. Also umgekehrt wie bei Raya. Und bei Emi Martinez muss ich sagen, ich habe einfach wenig Fehler von ihm gesehen. Ja, es waren ein paar dabei, aber insgesamt weißt du einfach bei Emi Martinez, das ist momentan das Monster in der Premier League. Auf den will keiner zulaufen. Neben dem will keiner ein Kopfballduell führen und so weiter und so fort. Für mich ist das der furchteinflößendste Torhüter der Premier League und auch was so all around betrifft, ja, fußballerisch gibt's bessere als ihn, aber ich finde das seine Shot-Stopping-Qualitäten und diese Mentalität, die der hat, diese Ausstrahlung, die der hat, war für mich einfach das Beste insgesamt. Deswegen hätte ich ihn gewählt, weil er einfach ein absoluter Rückhalt war bei Aston Villa.
Ihr habt mit 43% auf der 1 unter den Einsen Vicario, mit 24% auf der 2 David Raya, mit 20% auf der 3 Emi Martinez und mit 13% auf der 4 André Onana. Jetzt kommt die Kategorie, und das müssen wir, sehe ich gerade schon etwas anziehen, fast schon, die eigentlich so schwer ist und doch irgendwie so ganz leicht zu beantworten in dieser Saison. Welcher Spieler hat sich am meisten verbessert, der sogenannte Most Improved Player? Ganz kurz, wie habe ich nominiert? Aus genau den Gesichtspunkten, die, glaube ich, sinnvoll sind. Der Spieler muss mindestens in seiner zweiten Premier League Saison sein, wahrscheinlich eher sogar die dritte, trifft auf alle Spieler zu. Das heißt, es muss wirklich eine signifikante Verbesserung da sein. Im Jahr 1 auf 2 ist fast logisch, dass das passiert. Das heißt, ich habe da jetzt auch keinen 18-Jährigen gewählt, der mit 17 die ersten zwei Spiele gemacht hat, sondern jemanden, den wir schon länger auf dem Kosmos haben, von dem wir in dieser Saison sagen, das ist wirklich deutlich besser geworden. Und ich nehme mal das Gesamtergebnis vorneweg. Ich weiß nicht, ob das auch das ist, was du gesagt hättest. Ich nehme es aber mal an. 70% haben Cole Palmer auf der 1, 17% Dominic Solanke auf der 2, 11% sagen Alexander Isak und 2% haben Joan Wissa genannt. Ist das auch deine Reihenfolge?
It's a Cole World. Absolut, Cole Palmer muss das sein. Ich finde auch die Reihenfolge genau richtig. Solanke hat sich auch sehr verbessert, aber es war kein, da ist nichts geplatzt. Bei Cole, er hat den Luftballon aufgeblasen, aber er ist nicht geplatzt. Bei Cole Palmer ist er geplatzt und jetzt ist er, glaube ich, in jedermanns Liste ganz oben. Er war letzte Saison, ich habe das mal gesagt, in einem Spiel maximal der, ja, die Attraktion in den letzten 5 Minuten gewesen bei City. Jetzt ist er jetzt gehört ihm der Schlüssel zu Chelsea. Deswegen, das ist, sowas habe ich, glaube ich, so eine Outcoming-Season habe ich selten gesehen. Und auch da muss ich Abbitte leisten. Ich habe damals noch gesagt, das ist ein potenzieller Geldrausschmiss, Flop, whatever. Da habe ich mich komplett getäuscht. Also wirklich, wenn du sagst, Entschuldigung Unai Emery oder Entschuldigung Aston Villa, dann muss ich mich bei Cole Palmer entschuldigen, weil ich wirklich gedacht habe, was wollen die mit dem? Das ist maximal ein, ja, wie sagte, wie heißt es in diesem Stück so schön von Olli Dittrich, ein Zirkuspferd. Ich dachte wirklich einfach nur, das wäre ein Schauspieler, mehr nicht, weil er bei City nicht mehr machen durfte und es da auch wirklich übertrieben hat. Was ich von ihm dieses Jahr gesehen habe, war noch immer auf sich selbst orientiert, nennen wir es mal so. Aber wir brauchen über seine Zahlen nicht diskutieren, wir brauchen über seinen Einfluss nicht diskutieren. Und der Rest und er hat Chelsea über Monate hinweg getragen. Es gab teilweise nur ihn. Herausragende Saison. Hut ab, Cole Palmer, hätte ich niemals gedacht. Und absoluter Respekt.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so deutlich, wie es nur irgend sein kann. Und obwohl sich Solanke krass verbessert hat im Vergleich zur letzten Saison, Isak ja auch, muss man ja auch fairerweise sagen. Wobei bei Isak, also das ist ja mitunter Weltklasse gewesen, was der gespielt hat, und ohne den hätte Newcastle nicht mal im Entferntesten irgendwas mit Europa mehr zu tun gehabt. Bei dem ist es aber, glaube ich, vor allen Dingen der Fakt, dass dem so ist, weil er halt endlich gesund geblieben ist. Und mir haben ein paar geschrieben, Conor Bradley, ja, das stimmt auch, der halt als Backup, glaube ich, gezeigt hat, yo, ich, ja, auf jeden Fall. Man hätte natürlich streng genommen auch Kwanza mit reinnehmen können, wobei der auch als Rookie theoretisch zu nennen gewesen wäre. Da war es nicht ganz klar, deswegen habe ich mich davon getrennt. Conor Bradley im Vergleich zu Wissa, der, glaube ich, in der Zeit, als Ivan Toney nicht da war, unten Bümo der Einzige war, der sowas wie Gefahr ausgestrahlt hat. Also zu dem Pick, der muss unter den Top 4 stehen. Dazu stehe ich zumindest. Also soll kein anderer mit rein mehr. Also die ersten 3 sind eh klar, aber auch der 4. ist für mich relativ gesetzt. Ergebnis von euch habe ich genannt, das heißt, wir können weitergehen. Und alles andere als 90% würde mich jetzt gleich wundern, das Tor der Saison. Falls ihr es nicht mehr vor Augen habt, bei den 3, die wahrscheinlich folgen werden, dann könnt ihr ja nochmal die Videoplattform eures Vertrauens nehmen und nachschauen, euch die Tore vor Augen führen. Das eine habt ihr alle im Kopf und deswegen, glaube ich, kann man vorwegnehmen, das ist dein Pick, mein Pick und alle anderen haben keine Ahnung. Alejandro Garnacho gegen Everton. Der Fallrückzieher, ihr wisst schon, im Hinspiel wird wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, auf der 1 sein. Oh, okay, 74% haben es nur, das wundert mich. Auf der 2, Phil Foden gegen Manchester United. Das ist eigentlich das Phil Foden-Tor sozusagen, das es noch 2-3 Mal ansonsten gab. Aber natürlich in dem Spiel glaube ich, nochmal mehr im Gedächtnis geblieben. Man hätte auch Rashford nehmen können aus dem Spiel, nur by the way. Dann mit 7% auf der 3, Cole Palmer gegen Luton. Das war echt auch geil und hätte, glaube ich, eine Außenseiterchance gehabt in vielen, vielen Spielzeiten. Und das habe ich geliebt, das habe ich auch gemacht. Das Spiel Bruno Fernandes gegen Burnley war dann das dritte. Kudos wäre zum Beispiel auch noch möglich gewesen am letzten Spieltag, bla bla. Aber hast du was anderes als Garnacho gegen Everton auf 1?
Garnacho! Nein, natürlich, also brauchen wir nicht darüber diskutieren. Und ich glaube, es ist das erste Mal seit 37 Jahren, dass keiner der beiden Hebels das kommentiert hat, kann es sein? Ich glaube, Flo Malbork hat das kommentiert. Ja. Ansonsten hatte letztes Jahr, das Jahr davor, also das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es zufälligerweise nicht auf uns gefallen ist. Letztes Jahr hatte ich, das war in Thither. Absolutes, ich habe es gerade vorher nochmal gesehen, es wurde mir in die Timeline nochmal gespült. Also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das ist ja unglaublich. Also deswegen,
ja, das ist
10 von 10, dieses Tor ist, das muss da rein und das wird auch in 13 Jahren noch gespielt werden.
Genau, das ist ein Oldtimer, deswegen muss es auch da drin sein und allein der Fakt, dass wir wissen, wer es gemacht hat und nicht mal drüber nachdenken müssen, sondern ich habe das irgendwie vor Augen und das wird euch wahrscheinlich auch so gehen, deswegen finde ich auch die 74% total gewährleistet, finde auch 17% für Foden respektabel, ist ein fantastisches Tor, keine Frage, aber nicht, also sagen wir mal mechanisch und nicht magisch und das ist bei Garnacho selbstverständlich der Fall, deswegen habe ich damit überhaupt keine Probleme, das so zu machen. So, jetzt wird's spannend, weil jetzt kommen wir wieder in Gewerke, wo man es nicht so ganz klar sagen kann. Was war der beste Transfer der Saison? Ich glaube, die Kategorie als solche versteht sich relativ einfach, auch wenn wir wahrscheinlich die Antworten unterschiedlich begründen werden. Also, gehen wir es mal der Reihe nach durch. Ross Barkley zu Luton Town, Declan Rice zu Arsenal, Cole Palmer zu Chelsea und Mickey van de Ven zu Tottenham. Komplett unterschiedliche Preisranges, was die Ablösen betrifft. Das ist das Erstaunliche, aber jeder für sich hat gezündet. Wen wählst du?
Ich habe Declan Rice zu Arsenal gewählt, weil er Arsenal einfach, finde ich, das, also erstmal, ich war überrascht, also was ist überrascht, aber es ist bemerkenswert, dass Arsenal so einen Spieler verpflichtet, einen der über viel, der ein bisschen mehr Maschinenraum ist als nur reine Technik. Das hat mich schon sehr gewundert und das hat mich sehr gefreut, dass Arsenal diesen Schritt gegangen ist, dass sie sagen, wir wollen jetzt nicht nur diese Kai Havertz-Typen haben, sondern dass sie mal in eine andere Richtung gegangen sind. Und er hat Arsenal auf jeden Fall weitergebracht und ich glaube, das wird noch mehr werden, weil der Einfluss dieses Spielers noch viel, viel größer wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Und er hat dieses Jahr schon eingeschlagen. Palmer, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Was die puren Zahlen betrifft, ist er Rice wahrscheinlich überlegen. Nur was Tore und Assists betrifft und so, klar. Nur, ich glaube, der Einfluss von Declan Rice war insgesamt einfach größer. Deswegen hätte ich ihn genommen.
Ich finde es sackschwer. Ich sage jetzt einfach mal was anderes, auch wenn ich wahrscheinlich auch zu Declan Rice tendieren würde. Also, erstmal Ross Barkley zu Luton Town war natürlich ein Transfer, wo er wahrscheinlich am Anfang der Saison gesagt haben, ja gut, was auch immer, hat sich natürlich brutal ausgezahlt, den aus der Vereinslosigkeit aufzunehmen und das geleistet bekommen zu haben, sodass man ihn vielleicht sogar hätte in Richtung Spieler der Saison nehmen können, ist natürlich krass. Cole Palmer zu Chelsea, hast du schon gesagt, haben Alex gesagt, viel, viel, viel zu teuer und jetzt sagen wir viel, viel, viel zu billig, deswegen auch seine Berechtigung. Und Declan Rice hat Arsenal komplettiert, glaube ich, deswegen, dass man ihn kriegt, ist ein Statement. Zum Ersten wird auch weitere Spieler anziehen, zum Zweiten, zum Dritten hat er voll funktioniert. Wäre also die logische Wahl. Ich sage jetzt einfach mal Mickey van de Ven und es haben von euch nur insgesamt 6% gesagt. Und aus dem Grund, weil Mickey van de Ven jetzt schon so gut ist, aber in der Zukunft noch so gut werden wird, weil der einfach so schnell ist und noch nicht mal, glaube ich, bei 50% seines Potenzials angekommen ist, dass der Verteidiger sein könnte in der Zukunft, den du bei dir haben möchtest. Deswegen wähle ich den, weil der Transfer als solches, glaube ich, ein echter Stil ist für das, was sie bezahlt haben. Ist bei euch auf der 3 Mickey van de Ven, die 4 macht Ross Barkley mit nur 4%. Kann man auch verstehen, trotzdem tut es mir fast ein bisschen leid. 40% sagen Declan Rice zu Arsenal und 50%, also die Hälfte, Cole Palmer, Chelsea. Ich glaube, keine Antwort ist falsch in dem Fall, ausnahmsweise. Gibt es noch irgendjemanden, den man hätte nennen müssen aus deiner Sicht, wo du jetzt sagst, um Himmels Willen, wie kann der da nicht draufstehen? Also ich habe auch überlegt, hat Liverpool irgendeinen verpflichtet, wo ich gesagt hätte, wow, krass, Endo hätte man irgendwie wahrscheinlich schon auch nennen können, habe ich mal kurz überlegt.
Madison.
Szoboszlai, so wie er losgelegt hat. Ja, Madison, vielleicht sogar auch Vicario irgendwie.
Ja, Madison wäre wahrscheinlich der Einzige, wo ich jetzt wirklich gesagt hätte, der hätte mir gefehlt, in Anführungszeichen, statt Barkley. Aber ich finde, Barkley hat auch irgendwie cool, aber den hätten wahrscheinlich, also die Mainstream-Antwort wäre wahrscheinlich Madison statt Barkley gewesen. Aber ja, Barkley ist natürlich derjenige, der gemessen am Gehalt, an der Ablöse, nämlich null, am meisten geliefert hat. Also da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Ja. Das war ein fast, also Elite-Mittelfeldspieler bei einem absoluten Team. Und ja, also der sah aus, also der sah genauso aus, wie wir alle dachten, Ross Barkley könnte mal aussehen. Und sogar noch ein bisschen besser. Das ist, war wirklich herausragend und Luton ist abgestiegen. Bin mir ziemlich sicher, den wird irgendein Premier League ist jetzt sofort holen, weil du musst es tun.
Aston Villa soll ja schon, ja, also soll sich nochmal überlegen, mit ihm noch einmal zu probieren. So, jetzt kommen wir zu, jetzt geht's los, ne? Also, was war der schlechteste Transfer der Saison? Haben wir euch gefragt. Ich mag das Wort schlecht nicht, aber wir sind immer noch im Internet. Das heißt, man muss es auch irgendwann mal auf den Punkt bekommen. Und das ist jetzt nicht, dass wir sagen, ey, die vier Namen, die hier draufstehen, alles Würste, sondern es geht ja wirklich nur, was hat sich das Team erwartet von diesem Transfer, wie auch in der guten Kategorie. Was haben wir uns erwartet und was haben sie gekostet? Das muss man dann ja in Relation stellen, wenn man einen Transfer bewertet. Das meine ich. Ich meine nicht, wer ist der beschissenste Spieler der Saison.
Und auch nicht, wer ist schlechtester Mensch oder so. Also das hat nichts Persönliches zu tun. Das heißt, ich will jetzt von dir wissen, der Anthony Award 2023-2024 geht an wen?
Ich sag Sandro Tonali zu Newcastle. Damit mache ich es mir natürlich auf eine ganze große Weise leicht, weil wir den Spieler Tonali ja noch gar nicht bewertet haben, sondern nur, also schon den Spieler, aber den Glücksspieler Tonali und nicht den Fußballspieler Tonali. Und das, was man für ihn bezahlt hat, so lange wie man ihn dann vermissen musste, ist natürlich eine Katastrophe als Transfer, sodass ich mit, da mache ich es mir natürlich ein bisschen leicht, aber für mich ist das mit einigem Abstand der schlechteste Transfer der Saison. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist dieser Transfer richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Kann Newcastle nichts dafür, weil der Spieler, glaube ich, richtig stark ist, aber der Transfer selber ist im Moment absolut Müll.
Also als ich gestern geschaut habe, war Mason Mount mit großem Abstand vorne. Das weiß ich noch. Ich habe aber auch auf Sandro Tonali geklickt. Ist für mich genau dasselbe. Also Caicedo nehme ich komplett raus. Der hat einen schwachen Start gehabt. Ähnlich wie Kai Havertz, da wurde viel geschimpft und so weiter und so fort. Der war am Schluss richtig gut. Ja, er braucht jemanden an seiner Seite, das haben wir jetzt auch gelernt. Er braucht jemanden, der für ihn organisiert, der für ihn auch manches abläuft, weil er es alleine nicht kann, weil er oftmals zu sehr Maschine ist und den Rest noch lernen muss. Aber das taktische Verständnis, aber das wird kommen. Deswegen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Calvin Phillips zu West Ham, das war eigentlich, also ich hatte da keine Aktien mehr dran und ich glaube, dass wir
das war schon auch schlecht.
Ja, aber ich wusste, dass das haben wir ja bei City schon gesehen, dass der so gebrochen ist, dass der einfach mal wieder ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen. Das heißt, dem bin ich nicht persönlich böse. Mason Mount kann ich dann schon wieder eher verstehen, weil der hat ja wirklich am Anfang überhaupt nicht funktioniert, am Ende war er verletzt. Mein Call ist, der war nicht verletzt, sondern sie wollten ihn einfach rausnehmen und sie wollten diesen Druck nicht mehr haben. Ich glaube, dass da eine Menge schiefgelaufen ist, dass das wirkte auf mich so quasi, boah, ey, bitte schafft uns den irgendwie vom Hals, es gibt nur Ärger. Nicht mit der Person, sondern einfach nur in den Medien wird immer gefragt, was ist mit Mason Mount. Das war ein katastrophaler Transfer, aber natürlich nicht mit Pauken und Trompeten, so wie es bei Sandro Tonali war. Und jetzt kommt noch ein Call dazu. Ich hatte Newcastle zu Beginn kurz vor dieser Strafe und auch da weiß ich noch, dass ich sehr, sehr viele Stücke gelesen habe, dass sie auch allgemein mit ihm nicht zufrieden sind. Das heißt jetzt nicht, dass er schlecht ist, das heißt nicht, dass er eine schlechte Saison gespielt hat bis dato, aber dass er schon noch in der Findungsphase war und ich weiß noch, dass ich gelesen habe, die ersten Blüten langsam sind zu sehen auf den Ästen, aber es ist noch nicht so, dass man sagt, man ist zufrieden mit ihm und dann kam ja diese Geschichte auch noch, die er verschwiegen hat. Er war sackteuer, um dein Wort nochmal zu verwenden, 70 Millionen oder was waren's, und hat wirklich, ihr müsst mal überlegen, Newcastle hat wegen ihm jetzt auch unter anderem, sie sind selbst schuld, die haben die Spieler verpflichtet, aber sie haben aufgrund solcher Transfers jetzt richtig große Probleme, was Financial Fairplay betrifft.
Das macht's noch schlimmer, ja.
Und dann hast du da jemanden, der dich belügt, der das ja vorenthalten hat, logischerweise. Das ist ein absoluter Katastrophentransfer. Newcastle hat sich getraut, sie sind in die Champions League eingezogen, sie haben sich getraut, in die Champions League zu kommen, mit diesem Transfer, also in die Champions League zu gehen, in die Champions League Kategorie der Transfers zu gehen, und du holst einen Spieler für, ich schau gerade nach, kann bis zu 70 Millionen Euro kosten, du holst einen Spieler für so viel Geld, der am Ende des Tages nichts eingebracht hat, ganz im Gegenteil, sondern der seinen Marktwert komplett verbrannt hat, der deine ganze Payroll komplett verbrannt hat. Also ich war selten so enttäuscht von einem Spieler, was so, und vor allem, ich verstehe viele Dinge, und das ist wirklich, das haben wir schon mal gehabt, ich verstehe viele Dinge, warum Fußballspieler manchmal das machen, manchmal tut man ihnen Unrecht, manchmal tun sie Unrecht. Alles in Ordnung. Nur Wetten habe ich noch nie verstanden. Ich habe es nicht verstanden in meiner Branche, ich habe es nicht verstanden, ich habe keinen Spaß an Sportwetten, vielleicht ist das schon mal schwierig, aber dass du als Fußballer, der 37 Milliarden Euro verdient, drei Wetten platzierst und vielleicht dann noch auf Teams, die mit dir zu tun haben, das ist einfach unverantwortlich und es ist unprofessionell. Es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht machen. Es gibt auch gewisse Dinge, die kann ich nicht machen. Das ist in meinem Job so, weil logischerweise, ich kann einfach jetzt nicht sagen, boah, ich liebe die und habe ein Trikot von denen und schlafe in der Bettwäsche von, da würde ich öffentlich irgendwo hingestellt werden, und es muss dir klar sein, dass wenn du Fußballprofi bist, dass du nicht wetten kannst. Das muss dir einfach klar sein. Und ich persönlich halte es sogar so, dass ich nicht wette, weil ich es auch als Kommentator unprofessionell finde. Ich weiß, das ist super, super konservativ, ich mache es aber einfach nicht, weil ich einfach diese Integrität wahren möchte. Und es gab schon Sure-Shots, wo Leute mir gesagt haben, hey, die haben heute keine Chance, und ich habe mir auch gedacht, die haben heute keine Chance, und ich habe es trotzdem nicht gemacht, weil ich einfach keinen Spaß daran habe und weil ich auch irgendwie ein schlechtes Gewissen hätte. Und als Fußballer, der so viel Geld verdient, das zu tun und dann auch dem Verein so zu schaden mit einem 70-Millionen-Transfer, ich finde, das ist absolut unverantwortlich, und das zeigt wirklich, warum Fußballer manchmal, also nicht alle, aber logischerweise, das sind die lauten Beispiele, warum dann Leute sagen, ja, die haben sie nicht alle. Das ist etwas, er hat da vielen Leuten einfach einen Bärendienst erwiesen. Deswegen für mich schlechtester Transfer der Saison.
Ist natürlich eine Krankheit, das muss man schon auch nochmal dazu sagen. Krankheitsbild, glaube ich, in dem Fall. Und wenn ihr Probleme haben solltet oder zumindest den Verdacht habt, dass ihr vielleicht einer ähnlichen Krankheit verfallen seid, dann sucht euch bitte Hilfe. 27% haben Tonali auf der 2, gleich auf mit Mason Mount. 30% sagen Calvin Phillips, das ist die Nummer 1, nur 16% hatten Moises Caicedo. So, jetzt Tempo. Was war der Moment der Saison? 4 habe ich einfach mal ausgesucht, auch da hat wahrscheinlich jeder seinen ganz eigenen Moment, wenngleich ich denke, dass fast alle den gleichen dann auf die 1 wählen, aber die Plätze 2, 3, 4 und wahrscheinlich bis runter auf die 26 sind verhandelbar. Also ich habe mal gewählt, eigentlich hätte es die Abschiede, aber der Abschied von Jürgen Klopp heißen müssen, vielleicht war es auch sogar die Nachricht, die ihr bekommen habt, dass er Abschied nehmen wird. Dann habe ich genommen Cole Palmers Viererpack gegen Everton an einem Montag. Ortegas Parade im Nachholspiel gegen Tottenham. Das war ja dann der 34. Spieltag, der aber de facto Citys 37. Spiel der Saison war und hätte Son den gemacht. Dann hätten die Dinge anders ausgesehen am letzten Spieltag und vielleicht sogar insgesamt. Und dann haben wir noch, jetzt habe ich gerade versehentlich draufgeklickt, Arsenals 2 späte Tore gegen Manchester United. Die waren ja auch schon ganz cool, muss ich sagen. Ihr hattet vorneweg, sage ich das mit 63%, Jürgen Klopps Abschied auf der 1, auf der 2 Ortegas Parade, immerhin 21%. 10% hatten die 2 späten Tore Arsenals gegen United und nur 7% Cole Palmers 4 Tore gegen Everton. Was hast du?
Jürgen Klopp, muss man einfach sagen, es war die lauteste Meldung überhaupt in diesem Jahr. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten. Und natürlich hat das die Premier League geprägt. Also ich glaube, das ist so.
Ja, finde ich auch. Also die anderen sind natürlich, also Ortega hat natürlich auch noch einen weitreichenden Effekt, keine Frage. Der Rest sind halt Dinge, die in einer Saison passieren. Das nimmt jetzt dem Moment nichts, aber das von Jürgen Klopp wird für immer stehen, glaube ich. Auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, ich war dann trotzdem enttäuscht, sagt man das so. Ich habe es mir irgendwie noch inniger dann am Ende vorgestellt. Vielleicht, weil einfach alle Parteien schon so lang gewusst haben, dass es passieren wird, nicht mehr ganz so extrem ausgefallen, wie wenn es wahrscheinlich irgendwie kurzfristig entschieden worden wäre. Soll aber dem Ganzen nichts nehmen und ihm sicherlich sowieso nicht. Ist für mich auch der Moment der Saison und wahrscheinlich auch einer, der für immer über 23, 24 stehen wird, dass er gegangen ist. So, jetzt kommt's wieder auf die Club-Ebene runter. Welcher Club war für uns, für euch die Überraschung der Saison. 4 Teams zur Auswahl gestellt, man hätte sicherlich ein paar andere nehmen können, wenngleich wir ja schon festgehalten haben, wir waren alles in allem, haben wir es genauso erwartet und das ist ja letztendlich immer die Bemessungsgrundlage, von der man kommt, Erwartung. Relativ okay mit dem, was die meisten Clubs gemacht haben, ein paar Teams haben wir dann trotzdem überrascht. Folgende 4 genannte: Aston Villa, Bournemouth, Tottenham. Und dann wird's, finde ich, sogar schon schwieriger. Aber nehmen wir mal aufgrund der zweiten Saisonhälfte oder wenigstens der letzten 3 Monate Crystal Palace als 4 mit rein. Auf welchen weißen Namen auf Rot hast du geklickt?
Aston Villa. Easy Money.
Ja,
das Geld nehme ich mit.
Auch wenn sie dich ja streng genommen nicht hätten überraschen dürfen, weil du hast es ja mehr oder weniger so gesagt.
Ja, aber das war ja, also ja, nee, also ich habe, also mit 4 hätte ich nicht gerechnet.
Ja, das stimmt, glaube, du hast 6 gesagt, aber ist ja wurscht. Also du hattest sie auf jeden Fall relativ weit oben. Sagen auch 68% von euch, 19% auf der 2 Bournemouth. Da muss ich jetzt wiederum sagen, das habe ich so ähnlich vorhergesagt. Deswegen war das für mich in etwa ist gleich. 10% Crystal Palace. Zum Schluss, also hätten die das durchgezogen in der Saison, wie sie zum Schluss agiert haben, dann wären sie wahrscheinlich sogar auf 1 gewesen. Und nur 3% Tottenham. Und das erstaunt mich, weil ich Tottenham schon arg überraschend fand, dass die in dieser Saison so reibungslos sich qualifizieren würden für Europa, solange in der Champions League dranbleiben, das hatte ich so nicht. Aber ihr habt ihnen offensichtlich mehr zugetraut. Jetzt kommt, welcher Club war die Enttäuschung der Saison?
Ebenso auch Easy da, Money.
Ja, eigentlich auch relativ klar. Ich glaube, die ersten 2 Namen kommen aus der erste auf jeden Fall, die ersten 2 Namen kommen aus der Pistole geschossen. Bei den Namen 3 und 4 fand ich es schon wieder ein bisschen schwieriger. Der 4. ist Newcastle. Da habe ich mich sogar schwer getan, aus besagten Gründen. Verletzungsbedingt im Übrigen die Saison, das ist auch nochmal verbrieft, mit den meisten durchschnittlichen Ausfalltagen, mit den meisten Ausfällen, mit den meisten separaten Verletzungen. Also es ist was dran in dieser Saison. Epidemische Verletzungsprobleme bei vielen, vielen Clubs. Auf der 4 Newcastle, wegen Verletzungen für mich nicht enttäuschend, sondern in etwa ist gleich. Burnley hat mich krass enttäuscht, muss ich sagen. Wenngleich wahrscheinlich als Aufsteiger kann man jetzt auch sagen, ja gut, mein Gott, da sind sie ja drunter gegangen, sind sie auch nicht die Ersten. Brighton war enttäuschend, ganz sicher. Und ich nehme an, du willst auch darauf hinaus, wie 70% von euch, Manchester United ist die massive Enttäuschung der Saison.
Ja, auch das Geld nehme ich mit.
Habe ich auch so gehabt, auch sehr, sehr klar, 12% von euch sagen Brighton, 11% Burnley und 7% Newcastle. Ist auch, glaube ich, in der Abfolge genau gleich. Ich würde Burnley und Brighton vielleicht sogar fast noch tauschen, aber das ist marginal. Und die Bayern haben jetzt einen Trainer von dem drittenttäuschendsten Team eurer Saison. Naja, wer war der, jetzt kommt wieder vielleicht der Disclaimer auch wieder vorneweg. Wir haben nicht geschrieben, der mieseste Spieler der Saison, der größte Pappsack oder irgendwas, sondern der enttäuschendste Spieler der Saison, also derjenige, von dem wir uns, Klammer auf, noch, Klammer zu, mehr erwartet hätten. Und auch da muss ich ja irgendwelche 4 Namen hinschreiben und auch da, das ist dann der Teil der Recherche gewesen, das ist ja, also die ich hier nenne, da kann ich jetzt für mich sagen, okay, keine Ahnung, ich habe mir jetzt erwartet, dass Vlachodimos eine bessere Saison spielt, aber es interessiert halt keine Sau, sondern ich habe dann natürlich ein bisschen geguckt in soziale Netzwerke, was sind denn die Spieler, von denen die meisten Fans sagen, boah, da habe ich mir aber mehr erwartet und habe dann einfach mal 4 Namen dahin gekritzelt und da bin ich jetzt sehr gespannt, was gesagt wird. Moises Caicedo, tut mir leid, Moises Caicedo und tut mir leid, Chelsea-Fans, aber sind wir mal ehrlich und ich habe ja den Nachweis dafür, ihr wart auch ganz schön enttäuscht von dem, ihr habt euch noch mehr erwartet von dem für das, was er gekostet hat und ich auch. Darwin Núñez, Liverpool, Calvin Phillips, City, / West Ham und Casemiro, Manchester United. Was ist dein Pick?
Casemiro.
Ja, für mich auch. Auch da wieder,
also, es ist nur weil ich, also ein Disclaimer noch, weil ich von Anthony nichts mehr erwarte.
Ja, genau, da habe ich auch überlegt, aber genau, das ist genau der Grund, warum ich
erwarte ich von ihm einfach nichts mehr, außer, und jetzt, das ist jetzt eher weniger lustig, außer Gerichtsverhandlungen erwarte ich von ihm nichts mehr, dementsprechend, aber das ist, ja, also Casemiro, ja, ist für mich ein sicherer Pick.
Ja, für mich auch, also genau, Anthony und diverse andere, die einfach schon nicht gut waren in der letzten Saison, die nehme ich dann da nicht mit rein, weil ich hatte ja keine Erwartungen. Und bei Calvin Phillips allerspätestens nach dem Wechsel West Ham EM-Jahr habe ich mir noch gedacht, naja, vielleicht, wenngleich es mich nicht überrascht, der ist bei euch auf der 2 mit 27%, auf der 3 Moises Caicedo, also ganz so doof war unsere Wahl dann doch nicht, 24% auf der 3, 8% sagen Darwin Núñez. Ich bin eher enttäuscht über den nicht vorhandenen Schritt im Abschluss, weniger als über die Tatsache, dass das einfach ein Thema ist hier und da. Und bei Casemiro bin ich es insofern, weil der, also ich habe letzte Saison und auch am Anfang dieser Saison immer noch erzählt, warum der so schwach aussieht. Ich habe aber inzwischen einfach die Überzeugung, der ist einfach nur schwach und alt geworden. Manchmal gibt es das ja, dass Sportler einfach über Nacht alt werden und so sieht er gerade aus.
Ja, und dieses Spiel passt einfach gar nicht zu ihm. Du bist, die sind ständig nur am Hinterherlaufen und er kann einfach nicht mehr hinterherlaufen und wird ständig düpiert. Das ist einfach, ich sag mir mal, ein Team, wahrscheinlich würde der bei Aston Villa gar nicht so schlecht aussehen. Weil die verhältnismäßig spät angreifen, weil die verhältnismäßig tief stehen, weil die gut organisiert sind. Da glaube ich, könnte ja, der.
Das glaube ich nicht mehr.
Helfen. Sag mal so, ich sage nicht, dass er Stamm ist, aber er würde nicht so aussehen wie da. Dieses Spiel, du hast es mal gesagt, United ist, sobald es in die Gegenbewegung geht, sind die so offen und das ist das große Problem. Das Zentrum ist immer offen, sie kriegen das Zentrum nicht geschlossen und das wissen die Vereine auch. Und ja, er ist mit Schuld dran, brauchen wir nicht reden, aber es ist auch sehr, sehr häufig so, dass zuvor schon nicht gut gearbeitet wird und Leute auf ihm im Tempo vorbeilaufen und er einfach nur noch faulen kann. Er ist einfach nicht mehr schnell, er hat dieses Tempo nicht mehr, er bräuchte ein Team, das einfach tiefer steht. Wahrscheinlich Everton oder sowas in die Richtung. Da würde er wahrscheinlich sogar noch einigermaßen ordentlich aussehen und er würde zumindest nicht so aussehen wie bei United. Dieses Spiel passt gar nicht zu ihm. Überhaupt.
Sagen wir es, wie es ist. Saudi-Arabien. Das ja, ist, glaube ich, so. Die letzte Chance, die Karriere nochmal. Und es ist jetzt, also das klingt jetzt böser, als es gemeint ist. Der ist so lang dabei, auf so einem hohen Niveau und der hat ein gewisses Alter und hat wahrscheinlich das reine Alter des Spielers mit dem, was der alles gemacht hat und was der erlebt hat und wie viele Wettbewerbe, der bis zum Schluss durchgespielt hat, dann ist es auch normal, dass man irgendwann mal alt wird. Ich glaube, das ist er. Und wenn der noch weiter Fußball spielen will, vielleicht mag er das ja, dann wird es entweder halt die Heimat Brasilien, keine Ahnung, oder halt dann Saudi-Arabien. Und das, damit United auch den Vertrag im Idealfall aus ihrer Sicht los wird, weil es aber ehrlich im Moment ist es ein schwieriger Vertrag für United. So, jetzt der Aufreger der Saison ist selbstverständlich, oder der Aufsteiger des Spieltags ist immer der VAR, immer. Aber wir müssen ja einen der Saison küren und auch da 4 aufgelistet. Und da bin ich sehr gespannt, was ihr jetzt gleich habt. Weil alle 4, na 3 wieder sind, glaube ich, wären veritabel, dass man sie hätte nehmen können. Der 4. ist dann ein bisschen reingemogelt. Fangen wir vielleicht mal mit dem an. Nottingham Forest nach dem Spiel gegen Aston Villa hat Nottingham Forest damals behauptet, der VAR sei ein Luton-Fan und wollten formalen Protest einlegen. Ich glaube, das ist so ein Ding, da habe ich mir schon gedacht an dem Tag, sag mal, wen zur Hölle wollt ihr hier eigentlich vereimern, aber ist natürlich auf die Saison gerechnet eigentlich nur zum Schmunzeln. Dann wird es natürlich schon härter, die Sperre von Sandro Tonali wegen Sportwetten und glaube ich zum ersten Mal auch, dass dieses Thema so riesengroß geworden ist, auch nochmal mit all den Auswüchsen, ist ja nicht der einzige gewesen, Fagioli und so weiter, glaube ich, war schon ein Aufreger. Selbstverständlich die Punkteabzüge gegen Everton, Schrägstrich wahrscheinlich die grundsätzlichen Nachhaltigkeitsregel, wie soll man sagen, Sühne gegen die Teams, die mit dabei waren, die Nicht-Transparenz etc. etc. Und natürlich die VAR-Entscheidung beim Tor von Luis Diaz gegen Tottenham, als dann am Ende klar wurde, oh, die haben sich einfach nur missverstanden, worüber man sich, glaube ich, schon dann auch, wenn man es dann in der Transparenz hört, auch krass aufregen kann. Jetzt bin ich gespannt, was ihr habt und was du hast.
Also ich glaube, ihr könnt alle vorbeten, was ich jetzt sagen werde, die Punkteabzüge gegen Everton. Ich glaube, ich habe mich selten so aufgeregt wie über diesen Quatsch, über die ganze Saison hinweg. Ich werde es nach wie vor nicht verstehen. Nochmal, ich finde es eine absolute Sauerei. Für mich war das der Punktabzug gegen Everton. Dass der Punktabzug stattfindet, ist okay, wenn du das als Reglement hast. Aber wie es abgelaufen ist, Abzug wieder zurück, das ist eine absolute Sauerei und so geht's einfach nicht. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Die haben in den Wettbewerb eingegriffen. Everton hat danach jedes Mal sehr, sehr sehr gut ausgesehen. Die hatten danach ihre besten Phasen. Was Respekt an Everton dafür, dass du diese, dass du wirklich das hinbekommst so und diese Resilienz an den Tag legst. Aber es, du kannst so dich nicht verhalten als Liga. Das ist ein, also so ein schlechtes Bild. Und ich bin auch so oft angeredet worden von irgendwelchen von Zuhörern, Zuschauern, von Kollegen, die halt mit der Premier League zum Beispiel wenig zu tun haben, die einfach gesagt haben, was ist denn da bei euch los? Das geht nicht. Sorry.
Ja, ich bleib also dabei. Bei euch auch 35% Punktabzug gegen Everton, gleich auf mit VAR-Entscheidung Luis Diaz Tottenham. Beides geht für mich. Beides, also wenn man das dann so hört, dann denkt man sich schon, Alter, jetzt macht ihr das seit 4-5 Jahren und ihr sagt halt einfach, oh, ich dachte, du weißt, dass ich ja abseits und du nachher noch nicht. Kann man sich, versteht man schon auch. Dann mit 16% Sandro Tonali und mit 13%, ich finde es trotzdem auch bodenlos, muss man schon auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, dass Nottingham halt einfach, weil sie zu doof sind, selbst das Spiel verlieren und dann sagen, ja, der ist ja auch klar, das ist ja auch Luton-Fan, das ist schon auch, hat schon eine gewisse Unprofessionalität. Ich würde aber auch mit dem grundsätzlichen Nachhaltigkeitsregelthema gehen. So, jetzt kommen wir wieder in den Bereich, wo die Frage ist, naja, wer schätzt den denn ein und wer kann ihn dann über- oder unterschätzen? Sind wir das oder seid ihr? Und auch da habe ich einfach mal versucht, herauszufinden, gibt es denn so Spieler, von denen man denkt, die werden aber nie genannt, sind so die klassischen Unsung Heroes und habe auch mal durchaus den Begriff auch eingegeben in sozialen Netzwerken, mal geguckt, wer da kommt. Und folgende vier Namen stehen zur Disposition. Einer, den habe ich jetzt die letzten 3 Jahre nicht rausgelöscht, auch diesmal nicht, James Ward-Prowse, Diogo Dalot, Pascal Gross und Douglas Luiz sind die vier, die zu nennen sind.
Also Diogo kann ich gar nicht verstehen, ehrlich gesagt, weil, also den fand ich ehrlich gesagt überschätzt, aber okay. Pascal Gross auf jeden Fall. Also Douglas Luiz auch, ich bin sehr stolz auf dich, dass du diesen Namen gewählt hast, weil ich liebe ihn einfach. Aber Pascal Gross ist derjenige, der sowas von unterschätzt ist nach wie vor. War er ja hierzulande auch sehr, sehr lange. Hut ab vor dessen Karriere in der Premier League. Ich hätte das niemals gedacht, dass das so ein Unterschiedsspieler sein kann auf diesem Niveau, als er damals in Ingolstadt noch gespielt hat. Also das ist wirklich unglaublich. Also Pascal Gross hat ein Lebenswerk. Also dieser Award ist sein Lebenswerk. Der sollte nach ihm benannt werden. Der Pascal Gross Award.
Ja, Ward-Prowse finde ich schon irgendwie auch ganz passend, weil er auch teilweise
ja, im eigenen Verein, glaube ich, mehr, unterschätzt. Aber Schluss ja, dann nicht mehr, Schluss dann nicht mehr Stamm gewesen und so. Also deswegen, ja, aber auch da, klar.
Pascal Gross bei euch auch mit 34%, 33% immerhin Douglas Luiz, was dann auch zeigt, okay, offensichtlich ist da was. Dann 19% James Ward-Prowse und nur 14% Diogo Dalot. Vielleicht ist der auch einfach richtig eingeschätzt. Also Players Player of the Year bei Manchester United geworden. Am Ende der einzige, glaube ich, der sowas hatte wie eine zufriedenstellende Saison. Kann man, ja, nee, es kommt gleich noch einer. Aber es gibt auch 2, 3. Okay, sagen wir, ja, okay. Aber Dalot passt schon. Wer war der überschätzteste Spieler der Saison? Copy-Paste von dem, was ich gerade gesagt habe. Irgendjemand muss daherstehen. Dejan Kulusevski steht da drauf, weil alle gesagt haben, irgendwann, das könnte mal die Top 3 werden mit Son und Kane, Jack Grealish, Marcus Rashford und der vierte, da habe ich mich schon wieder super schwer getan, aber gemessen an dem, was man sich erwartet hat, als man ihn verpflichtet hat und was dann am Ende wirklich dabei rumkam, vor allen Dingen nach dem verheißungsvollen Beginn, ist dann der vierte Name Raheem Sterling.
Also ich habe Marcus Rashford angeklickt, also ich finde Kulusevski finde ich jetzt nicht so, weil der hat in manchen, der war in manchen Belangen noch immer Tottenhams bester Spieler, sehr lauffreudig und so weiter und so fort, der Output war nicht mehr ganz so hoch, war er aber letzten Saison jetzt auch nicht unbedingt elitär, was so Assists und sowas betroffen hat, ich habe ja trotzdem mehr auch von ihm erwartet, aber ich hätte ihn dann eher jetzt in so einem Mittelfeld der Tabelle irgendwo gehabt in der Liga, ja, klar, Grealish war eine absolute Enttäuschung, weil er, ja, wir alle mehr von ihm erwartet haben, Sterlinger genauso, aber Rashford, und ich habe mal ein Interview gehört ich war Vorbereitung auf ein Spiel von Manchester United, als Ten Hag gefragt worden ist, ja, Sturm und sie treffen nicht und bla bla bla, zu viel, wenig Tore, wo er auch gesagt hat, wir hätten ganz gerne einen Stürmer verpflichtet gehabt, bla 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 bla, aber Marcus Rashford hat letzte Saison 20 Tore erzielt und das hat er diese Saison nicht. Also das ist ja auch schon, also von einem Trainer das zu hören, ist schon heftig in aller Öffentlichkeit und er hat komplett recht. Also du hast erwartet, dass dieser Mann dir 20 Tore garantiert und er war maximal Mitläufer. Und das hätte ich so nicht erwartet. Da war weit mehr drin Und ich glaube, dass noch immer weit mehr drin ist. Es war einfach eine schlechte Saison. Ist nicht schlimm, nicht abkanzeln, nicht sagen, er ist eine Katastrophe, nicht sagen bla. Ja, es waren katastrophale Momente dabei. Aber ich tippe einfach mal, dass die Saison jetzt auch für ihn jetzt so mental nicht einfach war. Der wird schon wieder kommen. Ich weiß nicht, ob hier oder woanders. Aber er ist in dieser Saison enttäuschend gewesen, was sein Output betrifft. Also ich hätte mir schon erwartet, dass er mehr Einfluss hat.
Ich glaube auch, dass man aus dem Grund überschätzt sagen kann, weil viele gesagt haben, okay, das ist jetzt derjenige, der vorangeht bei dieser United-Mannschaft und damit hat man ihn krass überschätzt.
Plus, er hat dann ja sogar, wenn du jetzt sagst, der soll vorangehen, erwartest, hast du ja einen Führungsspieler im Kopf. Er hat ja dann teilweise mit diesen Party-Momenten, die er hatte und so weiter und so fort, nicht zum Training erscheinen,
das meine ich damit.
Aber da hat er ja genau das Gegenteil getan. Also er ist nicht nach vorne gegangen, sondern er hat eher sich wieder zurückgestellt in den, ich sag mal, so Rookie-Status, so quasi, ja, ich bin ja noch jung hier, ich habe keine Erwartungen an mich. Und das war ja genau falsch. Also ich hätte von ihm eher erwartet, dass er eher in Richtung Bruno Fernandes marschiert, im Sinne von, so, jetzt zeigen wir den Leuten mal, ich übertreibe mal. Es war genau das Gegenteil. Deswegen, da war ich wirklich von ihm total enttäuscht, dass er, was die Einstellung betrifft, solche Dinge an den Tag legt. Das hätte ich nicht gedacht. Dass er vielleicht weniger torisch ist als letzte Saison, okay, aber dass ein so intelligenter Kerl wie er, der so gelobt worden ist über die letzten Jahre hinweg, mit Doktortitel, mit er ist so ein sozialer Mensch, ist er ja auch alles in Ordnung. Ich habe dem so viel Intellekt zugetraut, dass der sagt, dass ich ihm dachte, er wird da integer, als er ist. Und da war ich wirklich persönlich von ihm enttäuscht, dass er sich zu sowas in dem Alter, mit dem Wissen, das er haben muss, mit dem Status, den er mal haben muss, ich meine, dem haben sie den Schlüssel in die Hand gegeben. Es hat geheißen, De Gea, wie wisst ihr es noch alle, der verdient so und so viel Gehalt. Das darf niemals wieder jemand verdienen. Über Rashford ist das nochmal mehr oder minder gebrochen worden, diese Salary Cap. Und dass er dann ausgerechnet derjenige ist, der auskreist, da war ich schon echt enttäuscht. Das hätte ich ihm nicht zugetraut.
Marcus Rashford sagt auch 42% von euch. Die Nummer 2 ist Grealish mit 29. 22% sagen Raheem Sterling. Und ich wäre bei den 6% von euch, deren Kulusevski, weil der immer noch geführt wird wie ein Unterschiedsspieler und eigentlich bestenfalls ein Kaderergänzungsspieler ist mit der Leistung, die er über die meisten Strecken der Saison geliefert hat, deswegen für mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes überschätzt, war auch der erste, der mir eingefallen ist, der erste, den ich hingeschrieben habe. Wer ist der Rookie der Saison, wollten wir vorhin nicht wissen und auch da wieder, das folgt natürlich einer gewissen Regel, das muss ein Spieler sein, der das erste Jahr spielt in der Premier League, also bestenfalls eine Handvoll von Einsätzen, in dem Fall war es aber nicht der Fall, eine Handvoll Einsätze gehabt hat und der muss natürlich auch eine gewisse Jugendlichkeit haben. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir sagen, okay, wir bewerten jetzt einen 29-Jährigen, der für 80 Millionen gekommen ist und der jetzt halt seine erste Premier League-Saison spielt, aber halt schon 100 Champions League-Spieler zum Beispiel hat. Weiß nicht, ob es sowas gibt, aber es muss natürlich auch eine gewisse Jugendlichkeit haben. 4 Namen. Auch da sage ich, es wird am Ende wieder relativ leicht. Kobbie Mainoo, Manchester United, Adam Wharton, Crystal Palace, Lewis Miley, Newcastle United und Destiny Odogie von Tottenham. Wen hast du?
Kobbie Mainoo, also auch da all day, all night. Gar keine Diskussion. Also das ist einer der Kometen, die am höchsten geschossen sind, seitdem ich jemals Premier League kommentiert habe. Ich glaube, so überrascht war ich selten vor dem Spieler.
Ja, also ist bei mir genauso. Stammspieler bei Manchester United, wahrscheinlich
mit dem Positivste an der Saison.
Nationalspieler geworden, FA Cup gewonnen, getroffen im Finale innerhalb, also auch Premier League Podcast, aber innerhalb einer Saison. Wenngleich, muss man schon auch dazu sagen, dass Destiny Odogie für mich auch aus dem Nichts kam, sozusagen, und sehr, sehr gut performt hat.
Wharton auch.
Da haben sie einen echten Stil und bei Adam Wharton ist es so ähnlich, auch wenn ich das vorher schon gehört habe, aber natürlich auch und Lewis Miley, der fast leid tut, weil er auch eine quasi Stammspielersaison geliefert hat und gerade in der Zeit, in der alle verletzt waren, echt auch gezeigt hat, dass er gut aussieht, aber das ist eine ziemlich klare Nummer pro Kobbie Mainoo. 70% von euch haben das, 13% Destiny Odogie, 11% Adam Wharton, 6% Lewis Miley. Also ich glaube auch in der Deutlichkeit und auch was die Ränge betrifft, kann man damit total mitgehen. So, jetzt wird es wieder sackschwierig, weil was war der Trainerwechsel der Saison? Und es gab insgesamt nur 3 Trainerwechsel in der laufenden Saison, sodass ich diese Kategorie zum ersten Mal habe abändern müssen. Und der eine Trainerwechsel, Chris Wilder, da wollte ich mich nicht lächerlich machen, also dachte ich mir, ich nehme jetzt einfach 2 von vor der Saison mit rein. Und auch da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viele. Habe jetzt aber trotzdem mal 2 von innerhalb der Saison gehabt, wobei der eine eigentlich nicht draufstehen darf, aber ich habe ihn jetzt mal mit reingenannt, und zwei von vor der Saison. Oliver Glasner zu Crystal Palace, Nuno Espirito Santo Nottingham, hat er immer in die Klasse gehalten.
Hau ab.
Ja, ich weiß. Nuno Iraola zu Bournemouth und Ange Postecoglou zu Tottenham. Wer war es denn dann am Ende?
Uli ist also NES-Fan, ich verstehe. Das ist jetzt auch billig, weil wir haben ja jetzt nicht so viel gesehen, dass wir das jetzt ausrechnen könnten und als ob wir jetzt hochrechnen könnten und so. Ich sag trotzdem Oliver Glasner, weil ich persönlich finde, Iraola, bei dem muss ich auch Abbitte leisten, habe ich ja letztens schon getan und so weiter und so fort. Das wäre meine klare Nummer zwei. Ich habe trotzdem jetzt irgendwie vom Herzen her einfach Glasner gewählt, weil ich einfach finde, dass Crystal Palace war so lange graue Suppe. Und jetzt kommt da endlich jemand daher, der wirklich eine Idee zu haben scheint, den ich auch wirklich persönlich mag, der wirklich ein super Typ ist. Das ist einfach eine Herzensentscheidung. Wahrscheinlich ist Iraola derjenige, der mich über die ganze Saison hinweg am meisten beeindruckt hat. Muss ich wirklich sagen, ihr wisst es, ich habe es damals schon gesagt, ich kann mich noch an das Spiel erinnern, als sie damals verloren haben, gab 10. Spieltag oder sowas, wo ich gesagt habe, für Iraola könnte es jetzt eng werden, weil man es auch schon gehört hat. Und er ist jetzt hier bei bester Trainerwechsel. Muss ich echt sagen, Hut ab dafür, trotzdem ist mein Herz irgendwie bei Glasner.
68% von euch haben auch Oliver Glasner genannt, 16% Ange Postecoglou, 15% Antony Iraola und immerhin 2%. Nuno Espirito Santo. Vielleicht haben sie ja einfach gedacht, der Name klingt cool, dann klicke ich das mal an, weil weiß ich nicht, ob der da ernsthaft was verloren hat. Ich glaube schon auch, also ich sage jetzt einfach mal Iraola, weil möglicherweise das der Deal ist, der Bournemouths Schicksal so verändern wird in Zukunft und dass sie den überhaupt bekommen haben, ist für mich krass. Man könnte auch bei Ange Postecoglou so ähnlich argumentieren, weil schon der auch zu großen Teilen, vor allen Dingen mit seiner Art und Weise, Dinge verändert hat. Aber der Impact von Glasner ist halt so hart. Und das ist ja eigentlich auch die originale Idee dieser Kategorie, den Trainerwechsel innerhalb der Saison zu nehmen. Der Rest ist ja nur gemogelt, weil die sie sonst nicht vollgebracht hätten. Wenn da Chris Wilder steht, dann machen sie uns den Podcast zu, weil das geht ja nicht. Ja. Das waren sie, die 16 Kategorien. Das war sie, die Saison 2023-24. Bevor du jetzt die abschließenden
Worte sprichst. Ich habe eine Frage an dich nämlich noch.
Ja.
Ich habe noch eine Kategorie, die natürlich soft ist, die es nicht gibt, aber ich frage dich trotzdem, weil was war dein Spiel der Saison, das du kommentiert hast, wo du sagst, das war das Spiel, das mir als erstes irgendwie in den Kopf kommt, wo ich mir denke, das war the match, da war ich froh dabei zu sein oder erinnere ich mich gleich dran. Ich sage einfach, du kannst kurz überlegen, weil ich sage, mein Spiel, es war 12.11.23, der 12. Spieltag, das 4:4 zwischen Chelsea und Manchester City. Es war ein Match of the Week zusammen mit René Adler, das ich aus mehreren Gründen niemals vergessen werde. Das war wirklich eins der unfassbarsten Spiele, das ich jemals erlebt habe. Ich bin da wirklich gesessen und wusste danach gar nicht mehr, ich war durchgeschwitzt. René Adler genauso, und wir haben uns beide danach angeschaut und haben einfach nur wirklich, wirklich nur gesagt, was war das? Das war das Spiel, auch Chelsea, dieses 5-0 von Arsenal gegen Chelsea, damit habe ich gar nicht gerechnet, das war auch so ein Spiel. Aber das Erste, das mir jetzt in den Kopf gekommen ist, war einfach 4-4 City gegen Chelsea, werde ich nie vergessen.
Ich muss jetzt wirklich ein bisschen überlegen, was dann einfach dafür spricht, dass ich nicht mehr alles im Kopf habe. Bestimmt vergesse ich auch irgendeins oder tue irgendeinem Spiel Unrecht, aber ich nenne es mal einfach, weil ich an dem Tag mir gedacht habe, das ist so geil, dass es sowas einfach gibt. Das PSA-Derby zwischen Everton und Nottingham, das ich nur aufgrund eines Tausches bekommen habe. Und da kommt Everton nach der Kapitulation von Chelsea dahin, gewinnt das Spiel zu Hause gegen Nottingham Forest, die damit riesengroße Probleme haben. Das ist halt dann die absolute Basis des Fußballs. War ein fürchterliches Spiel, aber und der Leiter der Sendung hat dauernd gesagt, sag mal, was genau findest du daran jetzt gut? Und ich hatte einfach nur einen riesen Spaß dabei, deswegen nenne ich das jetzt einfach mal stellvertretend für die vielen Graupen, die man ja dann auch mal innerhalb so einer Saison hat.
Nein, gibt's nicht.
Die Art und Weise des Spiels ist ja dann schon auch.
Ja.
Macht's ja, wenn du da reingehst und weißt, ja gut, also was soll ich denn erwarten? Das wird jetzt nicht so geil und genau deswegen ist es so geil. Das ist ja eigentlich das Schönste, was es gibt.
Das gibt's bei mir nicht, weil mein Motto ist Make the worst match great again. Das ist mein Motto.
Ja, viel Spaß.
Absolut.
Also, bevor dieser Podcast und diese Saison in diesem Podcast endet und wir euch alles Mögliche wünschen und so weiter, damit es nicht vergessen wird, weil ich es immer vergesse. Wir müssen ja sämtlich, eleganterweise könnte man es auch irgendwann mal dazwischen einflechten. Aber seid bitte so lieb, erzählt Menschen, die vielleicht auch Interesse an Fußball haben, englischen Fußball, darüber, dass es diesen Podcast A gibt, bewertet ihn auf den diversen Plattformen. Das hilft uns, ohne dass ihr da großartig was dafür tun müsst, sondern wenn ihr eh schon da seid, klickt halt einfach auf das, was ihr denkt, dass der Podcast an Sternen oder welche Metriken auch immer das geben mag, verdient hätte. Genau das Gleiche könnt ihr machen, wenn ihr uns unterstützen wollt. Meistens müssen wir auch sagen, spenden wir es dann weiter auf Kleinigkeit. Ein Partner von uns jetzt seit langen Jahren gibt es die Kollektion wieder zu kaufen. Wir sind auch, also ich muss jetzt mal gucken, wann wir das alles schaffen, weil wir sind dabei, vielleicht wieder eine neue einzubauen. Wenn ihr sagt, okay, ich brauche eh ein schwarzes T-Shirt, hör gerne diesen Podcast und dann represente ich auch gerne und habe da einen weißen Pfeil drauf, dann kommen ein paar Euro an uns, die wir dann meistens weitergeben. Bis dato haben wir es eigentlich immer an Global United weitergegeben für Projekte in Afrika, Kinderprojekte. Wäre uns geholfen, wäre denen vor allen Dingen dann geholfen und ihr represented, was uns natürlich sehr, sehr freuen würde auch. Ansonsten muss man noch auf irgendwas
Bewertungen,
ich glaube nicht.
Bewertungen, ich habe letztens nachgeschaut bei, Spotify und bei Apple und so weiter und so fort. Gerne, die letzten Bewertungen sind echt schon eine Weile her, nicht vergessen, es freut uns, weil ihr uns hoch rangiert dann logischerweise, freut uns auch immer, auch wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, ihr dürft uns gerne schreiben. Ich habe gemerkt, bitte nicht sauer sein, das wollte ich auch schon lange mal sagen, aus irgendwelchen Gründen kommen Nachrichtenanfragen bei Instagram nicht mehr durch. Die werden zwar angezeigt, aber wenn ich draufklicke, dann lädt es einfach ewig durch. Das heißt, sollten wir da mal nicht antworten oder sie nicht öffnen, heißt das nicht, wir mögen euch nicht oder eure Nachrichten anfragen. Wenn ihr in dem Ordner landet, dann seid ihr raus, sondern das ist irgendwie eingestellt, dass wir da nicht mehr rankommen. Deswegen da bitte nicht böse sein. Ich versuche das mal irgendwie wieder einzustellen, dass das wieder geht. Es ging Ewigkeiten mal. Das heißt, angenommen, du bist jetzt zum ersten Mal Hörer, seit letzter Woche und schreibst uns das erste Mal, dann kommst du nicht mehr durch. Und das ärgert mich schon, weil da teilweise ja, können ja sinnvolle Beiträge sein, können nette Beiträge sein, können auch kritische Beiträge sein, whatever. Wir wollen ja mit euch im Austausch sein. Da versuche ich mich mal wieder reinzufuchsen, dass das wieder geht. Aber nicht, das wollte ich lange mal sagen, bitte nicht böse sein.
Genau. Ansonsten, glaube ich, gibt es keine hochoffiziellen Ankündigungen mehr. Jetzt kommt der sentimentale Teil der Veranstaltung, denn das darf man auch immer nicht vergessen, so sehr wir uns immer freuen an der Saison und so sehr wir dann auch von Tag zu Tag gehen, all die Meldungen lesen, sie einordnen, bla 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 bla, geht es mir schon immer so, dass ich mir manchmal denke, wenn wir dann so am Ende vor dem Grill stehen mit der Mannschaft von Sky und die Premier League-Saison hinter uns haben, dass ich mir denke, schade, was machen jetzt die nächsten paar Wochen und irgendwie auch komisch ohne Fußball. Erstmal freue ich mich immer so, die ersten 3 Tage denke ich mir immer, bin ich froh, dass ich jetzt auch mal nicht mehr alles Mögliche sichten muss und dann denke ich mir nach ein paar Tagen wieder, ja gut, jetzt wird es aber dann auch wieder Zeit.
Ja, ist genau so. Ich sag vielen, vielen Dank an euch, ganz klar. Ich sag vielen Dank an Uli. Ich sag vielen Dank an Roman Liebel, der das Ganze für uns schneidet, cuttet, technisch aufarbeitet. Ich sage vielen, vielen Dank an Manuel Deutschmeier, der die Podcast-Folge immer im Video mit uns zusammen gemacht hat, an Andy Nitsch, den Premier League-Chef von Sky auf jeden Fall. Dann natürlich auch vielen, vielen Dank an das Social-Media-Team, Michael Winnebeck und seine Jungs, zum Beispiel Markus Friedrich, der das jetzt diese Woche gemacht hat, dass die Fragen überhaupt dann durchgekommen sind. Dem sage ich vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, dem man Danke sagen müsste, aber wir haben eine Menge Leute, die im Hintergrund halt einfach arbeiten. Tobi Uttler, der auch immer uns hilft, der auch im Premier League Team als Produzent da immer beteiligt ist, dann und so weiter und so fort. Also die ganzen Ablaufredakteure. Also vielen, vielen Dank an das gesamte Premier League Team, die da immer wieder helfen, die uns geholfen haben. Alle Gäste, die da waren. Wir hatten ja doch ein paar Mal welche. Also Benny Grund gewesen oder Chris McCarthy. Also auch da vielen, vielen Dank. Und ich glaube, jetzt habe ich alle genannt. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Vielleicht habe ich die noch auf eine Idee gebracht, aber das, glaube ich, waren so die Großen im Großen und Ganzen.
Ja, und halt euch, die ihr den ganzen Bums hört, weil das nutzt ja nichts, wenn wir vor uns hinbrabbeln und keine Sau interessiert, dann würde Sky irgendwann auch mal sagen, wisst ihr was, nett war's, aber auch nicht so nett, wie ihr jetzt gedacht habt. Das ist, glaube ich, immer das Allerwichtigste. Es macht uns ja auch echt Spaß und der Podcast wächst. Wir haben aber trotzdem, glaube ich, so eine kleine, feine, eingeschworene Hörergemeinschaft oder Hörerinnengemeinschaft, die sollen auch nicht vergessen werden, sodass das immer mehr Spaß macht und vor allen Dingen für uns, es gibt, wisst ihr ja, in den sozialen Netzwerken dermaßen Abgründe, in die man manchmal reinblickt, wenn man die Kommentarspalten öffnet, und dass wir hier auf einem zuallermeist sachlichen Niveau diskutieren, auch so die Zeit zulässt und ihr das auch zu schätzen wisst, das freut mich immer besonders. Das ist echt was Besonderes in diesen Zeiten vor allen Dingen, und dafür vielen Dank.
Ja, manche sind einfach schon Freunde geworden. Manche ärgern uns, manche ärgern wir, manche schreiben uns, manche holen sich Tipps, manche wollen Tickets haben. Es gibt, wir haben alles schon gehabt. Vielen, vielen Dank dafür für den schönen Austausch. Kleine Ankündigung, es gibt jetzt, wenn ihr Interesse habt, bei Sky, habe ich heute ein Foto bekommen von einer Mitarbeiterin. Liebe Grüße an Katharina Huber. Die hat mir Bilder geschickt, dass jetzt die Autogrammkarten da sind. Also wenn ihr Autogrammwünsche habt, dann einfach an Sky schreiben und dann müssen wir die Dinger unterschreiben. Also offizielles Skype-Autogrammkarten. Das heißt, wenn ihr da im Sommer gar nicht mehr ohne uns könnt und euch das Bild einrahmen wollt und dann da auf Nachttisch stellen wollt mit unserer Unterschrift drauf und dann könnt ihr uns anhimmeln, dann könnt ihr das gerne ab jetzt machen. Die sind ab jetzt da. Wir müssen die dann, kriegen jetzt bald zugeschickt und müssen die dann ausfüllen oder unterschreiben und gerne auch mit Widmung, whatever. Genau, das wollte ich bloß ankündigen, weil viele mich immer gefragt haben. Die wir hatten, die haben wir privat anfertigen lassen, weil halt Nachfrage da war. Die sind aber fast schon wieder weg. Deswegen, die offiziellen Sky-Autogrammkarten sind jetzt auch bald erhältlich. Beziehungsweise sind erhältlich.
Genau. Ansonsten werden wir uns jetzt für ein paar Wochen mal zurückziehen, sicherlich auch auf Social Media das ein oder andere mal weniger antworten, weil jetzt einfach wirklich, also bei mir leider irgendwie noch immer noch nicht, aber irgendwann sollten dann mal die Klappen runtergehen. Ihr wisst ja, bei Rondo TV werden wir wahrscheinlich auch bei der EM, während der EM das ein oder andere Thema besprechen, wenn dann so Sachen wie jetzt Chelsea neuer Trainer, wie möglicherweise bei United, wenn sich was tut, Transfers etc. etc., die wir jetzt fürs Erste hier nicht Premier League spezifisch begleiten, dann könnt ihr auch da gerne rüberkommen, uns auch jeweils folgen, und dann würde ich sagen, beschließen wir diese Saison.
Genau so machen wir das. Ein letztes, ihr könnt es euch vorstellen, was jetzt kommt, ein letztes Cheers vor dem Sommer. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Genießt es mit euren Freunden, bleibt gesund, bleibt uns gewogen logischerweise, und dann hören wir uns. Ihr könnt es euch vorstellen, zur großen Saisonvorschau auf jeden Fall wieder, davor wahrscheinlich auch schon eine Transfers, werden wir sehen, wie wir es dann hinbekommen, aber darauf freuen sich ja sowieso immer alle, und ich habe auch schon gehört, dass es die große Vorschau vielleicht sogar im Video geben soll, werden wir sehen. In diesem Sinne, einen wunderschönen Sommer, ihr dürft uns gerne weiterhin schreiben, wir wünschen euch das Allerbeste, wir wünschen euch eine wunderschöne EM, wünschen uns, dass England weit kommt, dann haben wir auch ein bisschen was zu besprechen, und dann hören wir uns natürlich logischerweise zum ersten Spieltag wieder. Cheers.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit Hyland.com.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim, located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their six pools on three different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options, from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.